relativ spontan. Auch der Songtitel, das Handle with Care, steht auf jedem besseren Handelskarton heute drauf. Also bitte mit Vorsicht behandeln.
Vorsichtsabbrechlich.
Genau, der lag da also in der Garage von Bob Dylan, die man sich nun nicht so als kleine Garage vorstellen muss, wo dann ein Auto drinne steht und dann an der Seite ist noch ein bisschen Mischpult und dann wird da Musik gemacht, sondern naja, das war schon ein bisschen opulenter, denke ich.
1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1988.
Hallo zusammen, schönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten.
Jawohl, Carsten Richter.
Und wie immer dabei auch Mr. Music, Lutz Stolberg.
Hallo.
Harrison, Lynn, Orbison, Dylan und Patty. Also wer sich noch ein kleines bisschen mit den vergangenen Jahrzehnten Musikgeschichte auseinandergesetzt hat, der horcht bei diesen Namen sofort auf. Alles großartige Musiker und Ende der 80er haben sie sich einfach mal so spontan zusammengetan als Traveling Wilburys.
Ja, die größte Supergroup aller Zeiten, muss man glaube ich sagen. Ja. Also eine solche hochkarätige Besetzung hat es zuvor und auch danach nicht wieder gegeben.
Schon die Entstehungsgeschichte ist spannend. Genau wie die Tatsache, dass ihr erstes Album im Eiltempo entstanden ist. Mhm. Zum Beispiel in der Küche von Eurythmics Mastermind Dave Stewart. Aber wie kam es denn überhaupt zu all dem? Wie haben die fünf Musiker damals ihre Songs zusammengeschrieben? Und was hat es mit diesem merkwürdigen Bandnamen auf sich? Das alles und noch viel mehr gibt's in dieser Folge. Lass uns aber mal anfangen bei diesen einzelnen Musikern.
Ja, also Namen, vor denen man auf die Knie geht. Nelson Wilbury, Otis Wilbury, Lucky Wilbury, Charlie T. Jr. und Lefty Wilbury. Okay, gut, kann man nicht so viel mit anfangen, aber du hast es schon angedeutet. Also George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty und Roy Orbison. Eine solche Besetzung einer Band hatte die Welt noch nicht gesehen.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch alle gar nicht so detailliert vorstellen, aber ich würde trotzdem mal zwei, drei Worte verlieren. Mhm. Also George Harrison, der stille Beatle. Damals Ende der 80er hatte er ja gerade wieder so einen kleinen Aufschwung und zwar durch sein Album Cloud Nine.
Ende 87 erschienen, also im Herbst sehr erfolgreich. Die Single Got My Mind Set on You. Keine Harrison-Komposition, ein Cover von Rudy Clark, aber sehr erfolgreich in dieser Version. Und die Platte war insgesamt, also es gab eigentlich zwei Platten im Herbst 87, die so irgendwie um die Krone konkurrierten. Das war Pink Floyd mit dem Comeback mit Momentary Lapse of Reason und George Harrison mit Cloud Nine. Ja, und da sollte dann eine dritte Single veröffentlicht werden. Ich will nicht vorgreifen, aber so viel vielleicht anreißen. Also nach Got My Mind Set on You und When We Was Fab wurde also This Is Love ausgekoppelt als dritte Single. Und für die Maxi-Ausgabe, da fehlte noch eine B-Seite und so kam es dann zur Entstehung von Handle With Care.
Ganz genau, der erste Song der Traveling Wilburys. Das Album Cloud Nine, das wurde ja produziert von niemand geringeren als von Jeff Lynne, dem großen ELO-Frontman, der damals mit dem Electric Light Orchestra auch nicht mehr wirklich ausgelastet war, die goldenen Zeiten waren vorbei und er hat sich vor allem auf seinen Produzentenjob konzentriert.
Ja, sicherlich. Also ELO hatte 86 noch eine Platte rausgebracht, The Balance of Power und das war eigentlich schon nichts mehr. Da gab es noch eine Single-Auskopplung, Calling America, die lief ganz gut im Radio, war aber auch nicht wirklich mehr erfolgreich in den Charts und danach hat Jeff Lynne dann das Projekt ELO ruhen lassen und hat sich umso erfolgreicher als Produzent verdingt. Ja, unter anderem George Harrison, Cloud Nine.
Ja, die beiden haben sich sehr gut miteinander verstanden und schon während der Aufnahmesessions muss es so eine Art Gag gegeben haben. Mhm. Immer wenn irgendwie so ein Störgeräusch zu hören war. Ja. Das ist zwangsläufig nun mal so, wenn ein Album aufgenommen wird durch das Equipment, das ist ja auch nicht ganz fehlerlos, dann hatte George Harrison im Spaß gesagt, we'll bury them in the mix. Also wir begraben sie im Mix. Wir vertuschen das irgendwie beim Prozess des Abmischens. Ja. Und daraus ist ja dann dieser Running Gag entstanden mit Wilbury.
Ja, genau. Und Jeff Lynne hatte noch einen anderen Spruch parat. Er hat dann solche Störungen immer Trembling Wilburys genannt.
Ja.
Also Trembling ist Zittern, glaube ich, auf Deutsch. Und Wilburys eben halt die Ableitung.
Ja.
Genau. Und so kam der Bandname zustande.
Und sie hatten da schon im Spaß immer davon gesprochen, eine Supergroup zu gründen und sich darüber unterhalten, wen würdest denn du in deine Supergroup nehmen?
Genau. Ja?
Ich glaube, Harrison war für Bob Dylan und Jeff Lynne war für Roy Orbison. Er ist ja genau wie Harrison mit der Rock'n'Roll-Musik der 50er und 60er aufgewachsen und da ist Roy Orbison natürlich ein essentieller Bestandteil
gewesen. Natürlich. Ja, natürlich. Jeff Lynne hatte ja auch gerade mit Orbison zusammengearbeitet. You Got It, die Hitsingle, war entstanden unter der Ägide von Jeff Lynne, was man auch in jeder Note hört.
Das Album hieß Mystery Girl, glaube ich.
Genau.
Also Roy Orbison in den 50er, 60ern große Erfolge gefeiert, Pretty Woman.
Ja, der Pop-Tenor aus Texas.
Ja, mit dieser sehnsuchtsvollen Stimme, also wirklich ein einmaliger Sänger gewesen. Genau, also das war der Favorit von Jeff Lynne, aber erstmal war es ja bloß ein Spaßgedanke.
Ja, ja.
Wir sind immer noch im Jahr 1987 und müssten dann noch die beiden weiteren Musiker mit einbringen. Die waren ja zusammen auf Tour 1987, Bob Dylan auf seiner Tapes in Flames Tour, die ihn unter anderem auch nach Ost-Berlin geführt hat damals, wo recht spontan ungebuchtes Konzert. Mein Vater ist damals dort gewesen übrigens.
Vor 200.000 Zuschauern oder wie viel. Und Bob Dylan hat kein Wort gesagt an dem Abend. Er hat nur gespielt.
Er hatte auch ein bisschen Karrieretief damals, aber er hatte eine tolle Begleitband und zwar Tom Petty and the Heartbreakers. Und während dieser Tournee hatten auch mal Jeff Lynne und George Harrison vorbeigeschaut im Backstage-Raum und da haben sie eben auch Tom Petty kennengelernt. Also letzten Endes, das ist so die Verbindung zwischen diesen fünf Musikern. 87 war das. Und dann gab es eben die Geschichte, dass George Harrison im Auftrag seiner Plattenfirma noch eine B-Seite aufnehmen sollte für diesen Single-Release von This Is Love.
Genau, für die Maxi-Version, genau. Und daraufhin hat er sich das Treffen fand in L.A. statt, hat er sich also mit Jeff Lynne beraten und Lynne meinte, es könnte irgendwie terminlich schwierig werden, jetzt so auf die Schnelle noch ein Studio zu buchen. Das ginge heutzutage sicherlich leichter, da kann man das im Zweifelsfall alles zu Hause machen.
ja, am Laptop, ja.
Genau, aber damals war das eben nicht so und daraufhin brachte George Harrison dann Bob Dylan ins Gespräch und meinte, man könnte hier mal fragen, ob wir sein Garagenstudio in Santa Monica benutzen dürfen.
Malibu irgendwo, also auch Kalifornien, oder?
Ja, Santa Monica, ja, das ist alles eine Ecke irgendwie, das geht alles irgendwie so ineinander über.
Wie also, reichen und schön wohl.
Ja, genau.
Ja, Roy Orbison war, glaube ich, zu der Zeit auch irgendwo in der Gegend und spontan dazu eingeladen. Ich liebe die Geschichte, wie Tom Petty dazu gekommen ist. Während der Aufnahmen zu dem ersten Soloalbum von Tom Petty, Full Moon Fever, darüber haben wir ja auch schon in diesem Podcast gesprochen, das wurde ja auch produziert von Jeff Lynne und George Harrison war so ein bisschen, der war auch immer bei den Aufnahmen mit dabei und hat so ein paar Tipps gegeben, also im Prinzip auch ein Produzent, wenn man so will, und er wollte für die Aufnahmen, für diesen Song, den er da im Auftrag seiner Plattenfirma machen musste in Dylans Heimstudio, hat er noch seine Gitarre abholen wollen. Die war noch irgendwo im Haus von Tom Petty, lag die noch irgendwo rum und ist er halt vorbeigefahren und hat dann einfach Tom Petty mitgebracht.
Genau.
Ja. Und so ist dieser Spaßgedanke, den er während der Aufnahmen zu Cloud 9 hatte, dann schneller Wirklichkeit geworden, als ihm lieb war. Und dann haben sie zusammen alle fünf Handle With Care aufgenommen.
Genau. Relativ spontan auch der Songtitel, das Handle With Care steht auf jedem besseren Handelskarton heute drauf, also bitte mit Vorsicht behandeln. Und,
vorsichtsabbrechlich.
Genau, der lag da also in der Garage von Bob Dylan, die man sich nun nicht so als kleine Garage vorstellen muss, wo dann ein Auto drinne steht und dann an der Seite ist noch ein bisschen Mischpult und dann wird da Musik gemacht, sondern das war schon ein bisschen opulenter, denke ich.
Da lag irgend so ein alter Karton rum mit der Aufschrift.
Handle With Care und daraufhin entstand dann der erste Hit, relativ spontan. Also überhaupt hat die Band ja innerhalb von 10 Tagen das ganze Album also geschrieben, ausgearbeitet und dann noch aufgenommen.
Siehst du mal, was das für kreative Menschen waren, die da am Werk waren. Ne? Aber erstmal war ja noch gar nicht von dem Album zu sprechen. George Harrison hatte dann diese Single, nachdem sie abgemischt war, den Leuten von der Plattenfirma vorgestellt und die haben gemeint, es ist eigentlich zu schade.
Das ist zu gut für eine B-Seite.
Ja. Und haben ihm dann empfohlen, mach doch mal was Besseres draus. Und dann erst ist er zu den anderen gegangen und hat gesagt, ich habe da so eine Idee. Was haltet ihr denn von einer Supergroup? Ja, zuerst ist er, glaube ich, mit Jeff Lynne zu Tom Petty. Der hat gesagt, ja, mache ich. Dann sind sie zu Dylan. Der hat gesagt, ja, mache ich. Und dann sind alle vier zu einem Konzert von Roy Orbison, was wohl da irgendwo in Kalifornien stattgefunden hat. Und haben ihm vorher vor der Show im Backstage-Bereich abgepasst und gesagt, willst du nicht mit uns hier mal ein Album aufnehmen? Und er hat gesagt, ja, mache ich. Und dann waren sie alle total euphorisch. Und die Traveling Wilburys waren geboren.
Ja, ganz genau. Und es ist erstaunlich, dass auch die Plattenfirmen der anderen Künstler da so ohne weiteres zugestimmt haben. Es gibt auch unrühmlichere Beispiele aus der Geschichte, also beispielsweise das Konzert vor Bangladesch, da ist auch wieder der Name Harrison im Gespräch. 1971, das war zwar damals sehr erfolgreich als Event, aber der Soundtrack durfte ewig nicht erscheinen. Also der Mitschnitt dieses Konzertes, weil die Plattenfirmen der einzelnen Künstler blockiert haben und haben gesagt, das sind unsere Künstler und die können nicht einfach mal ebenso auf einem Live-Album da für jemand anders erscheinen. Und daraufhin haben sich die ganzen Querelen 10 Jahre in die Länge gezogen. Und erst 81 durfte der Mitschnitt von dem Konzert dann erscheinen, obwohl es eigentlich einem guten Zwecke dienen sollte. Aber darauf haben die Plattenfirmen keine Rücksicht genommen.
Das ist den Plattenbossen egal.
Richtig. Umso erstaunlicher, dass die Entstehungsgeschichte der Traveling Wilburys, dass das einfach so ohne Komplikation über die Bühne ging.
Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es ein Stück weit daran lag, dass keiner der Musiker unter seinem echten Namen bei den Traveling Wilburys mitgespielt hat. Also ich kenne mich jetzt mit diesen ganzen juristischen Blabla natürlich nicht aus, aber es ist gut möglich, dass einfach auf den Verzicht des offiziellen Namens sehr viele juristische Quereleien erspart geblieben sind.
Das könnte sein. Also wenn sie sich genannt hätten Harrison, Orbison, Lynn, Dylan und Patty, dann hätte die Sachlage wahrscheinlich anders ausgesehen.
Vor allem, weil sie sich ja auch noch so eine kleine Geschichte dazu ausgeschwitzt haben. Es hängt, glaube ich, auch sehr damit zusammen, dass George Harrison vor allem ein sehr humorvoller Mensch gewesen ist. Mhm. Ich glaube, alle 5 waren sehr humorvolle Menschen. Und was alle vereint hat, war eine große Liebe zu Monty Python.
Ja. Insbesondere George Harrison,
der
erfolgreich bei der Firma beim Erfolg mitgeholfen hat durch seine Filmfirma Handmade Films, die er gegründet hatte, mit der er Monty Python unter die Arme griff.
Ja, und den einzelnen Mitgliedern dann später, als Monty Python auch nicht mehr so die Komikertruppe war, die in den 60ern da so ein fester Verbund war, hat er auch einzelne Projekte dann finanziert. Aber alle 5 waren riesengroße Fans. Orbison konnte sogar ganze Sketche auswendig, was für einen Texaner auch sehr überraschend ist, dass er von so einer britischen Komikertruppe da Sketche auswendig kann. Und Harrisons Idee war ja tatsächlich, dass die Traveling Wilburys nicht bloß ein Album aufnehmen, sondern ja auch ein Film dazu entsteht und Sketche. Denn er hatte sich ja extra diese Geschichte überlegt. Die Traveling Wilburys waren ja Halbbrüder aus der Wilbury-Familie.
Richtig, der Vater, der Patriarch, das war Charles
Truscott Wilbury Senior.
Genau, so hieß er, ja.
Und die anderen waren alle Halbbrüder und haben dann auch in Promo-Interviews entsprechend diese Geschichte erzählt. Ja, dieser Vater muss ja so eine Art amerikanischer Wanderprediger gewesen sein und die einzelnen Mitglieder eben alle Halbbrüder von diesem ja wahrscheinlich sehr zeugungsfähigen Vater. Sehr fleißiger Vater gewesen. Die dann eben zusammen Musik machen. Und ja, es sollte tatsächlich so eine Art Mockumentary entstehen, aber da gab es dann, glaube ich, tatsächlich vertragliche Quereleien. Also da haben dann die Plattenfirmen gesagt, nee, mach mal nicht. Album ist okay, aber alles weitere, nee, lieber nicht. Ja, aber schöne Geschichte, wie ich finde.
Ja, im Frühjahr nahm die ganze Geschichte Fahrt auf. Also 3. April gilt, glaube ich, als das Gründungsdatum der Traveling Wilburys, 3. April 1988. Und im Oktober kam dann das Album und zuvor die Single. Und da erinnere ich mich an die Chartshow Formel 1 im deutschen Fernsehen. Da habe ich damals zum ersten Mal von den Traveling Wilburys gehört. Da wurde also Handle with Care vorgestellt, das Video und dann noch eine kleine Kurzdokumentation dazu. Ja, und ich war dann am nächsten Tag bei einem Freund zum Geburtstag eingeladen und der hatte das auch gesehen und weitere Gäste ebenfalls. Und da waren dann die Traveling Wilburys, die neue Supergroup, das Thema.
Wir sollten vielleicht mal darüber sprechen, was ist das überhaupt für Musik? Was haben die Traveling Wilburys für Musik gemacht? Lässt sich ja auch schwer einordnen, dadurch, dass die Musiker alle aus komplett unterschiedlichen Ecken kommen, aber doch unterschiedliche Sachen gemacht haben im Laufe ihrer Karriere.
Ja, also böswillig würde ich jetzt sagen, es ist Electric Light Orchestra mit anderen Mitteln, weil da Jeff Lynne also wieder die Hand im Spiel hatte, was man natürlich auch irgendwo merkt. Aber es ist natürlich bei genauerem Hinhören ist es dann doch ein bisschen mehr. Also es sind Versatzstücke aus Blues, aus Rock'n'Roll und
Country
natürlich auch. Und die Herrschaften brillieren mit ihren Stimmen.
Ja.
Es sind schon sehr betörende Satzgesänge, würde ich mal sagen, wenn alle zusammen singen. Man hört die auch einzeln raus, so die ganzen Stimmen. Also das ist phänomenal. Also da sind schon irgendwie so Halbgötter am Werk gewesen.
Es sind ja auch sehr charakteristische Stimmen, die du so viel erkennst. Ja, jeden einzelnen der 5. Du hast ja schon erwähnt, das Album und zumindest das grobe Gerüst ist innerhalb von 10 Tagen entstanden. Und da haben sie sich quasi eingemietet in der Villa von Dave Stewart von Eurythmics, der wahrscheinlich da auch gerade Zeit hatte und vielleicht ein etwas größeres Studio als Bob Dylan. Und bei ihm haben sie in der Küche gesessen im Kreis, alle fünf mit ihren Akustikgitarren und dann einen Song nach dem anderen geschrieben. Mhm. Dann haben sie die Basic Tracks, sagt man, also die grobe Begleitung, unterstützt durch ein E-Drum-Set, wieder seit damals so weit in den 80ern. Das haben sie eingespielt und dann kam einfach die Gesänge dazu.
Ja.
Ich glaube, Harrison und Lynn waren so die ausführenden Produzenten und die haben auch quasi jeden der Musiker den Liedgesang übernehmen lassen und dann haben sie sich erst später entschieden, wer letzten Endes final im Song landet. Also die beiden sind dann mit den fertigen Tapes zurück nach England geflogen. Die hatten ja wirklich bloß diese 10 Tage, weil sowohl Orbison als auch Dylan dann weitere Tourverpflichtungen hatten. Und da hatten sie es dann mit weiteren Session-Musikern eingespielt. Jim Keltner zum Beispiel. Ja. Das waren dann die sogenannten Sideburys. Mhm. Nicht die Wilburys, sondern ja, Sideburys.
Genau.
Jim Keltner, großer Session-Schlagzeuger, hat quasi für alle Beatles während ihrer Solokarriere Sachen eingespielt. Elvis hat er, glaube ich, auch sogar Ende der 70er mit begleitet.
Ja,
also
richtig,
1000 Bands hat er da mit begleitet. Und dann ist die Platte 1988 rausgekommen. Hm. Was hat denn das für einen Eindruck gemacht da in der Musikwelt?
Naja, gemessen an Chartnotierungen war das zunächst nicht so der Bringer, muss man sagen. Ja. Also Handle With Care hat sich im Mittelfeld platziert. Ich glaube, Platz 21 in Großbritannien und Platz 45 in den USA. Und das ist ja alles andere als berauschend, aber es lief verdammt gut im Radio, wurde auch oft gespielt. Ja, wobei Handle With Care irgendwie so ein weniger der typische Traveling Wilburys Song ist, sondern eigentlich ist es für mich ist es eigentlich George Harrison Solo mehr oder weniger.
Ich muss auch sagen, auf der ersten Platte hört man sehr die Unterschiede und man bekommt sehr mit, wer federführend die Songs geschrieben hat. Ja. Auch wenn immer alle fünf Mitglieder da als Songwriter angegeben sind, aber man bekommt schon die starken Einflüsse mit. Wir können ja mal über weitere Songs sprechen.
Ja. Also mein Favorit ist, um das gleich vorwegzunehmen, Dirty World.
Ja.
Das ist der zweite Song. Das ist so ein typischer Bob Dylan-Song eigentlich.
Ja.
Und Dylan singt da auch mit seiner knarzigen Stimme und das kommt alles sehr gut.
Ja, war ja auch eine sehr lustige Herangehensweise. Harrison hatte verschiedene bunte Magazine mitgebracht und jeder der Musiker sollte sich da so Slogans aus den Artikeln raussuchen, also vor allem Werbeslogans und die wurden dann vor allem im Schlussteil des Songs so reingebrüllt. Fuel Injection, Service Charge, 5-Speed Gearbox, also Kraftstoffeinspritzung, Servicegebühr, 5-Gang-Getriebe und so weiter. Also ich vermute mal, es waren sehr viele Automagazine dabei, aus denen das entlehnt wurde. Der Song selbst ist ja so Autothematik als Metapher für erotische Abenteuer, sagen wir mal so.
Ja, das ist richtig. Es gibt ja auch einen älteren Song von Dylan, der nur aus der Aufzählung von Autoersatzteilen besteht. Da hat er so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen wieder an der Stelle.
If you need your oil changed, I'll do it for free. Wenn du einen Ölwechsel brauchst, ich mach's kostenlos. Da ist schon alles gesagt. Ja, was gibt's noch? Rattled zum Beispiel ist so ein klassischer 50er Jahre Rock'n'Roll Song. Da merkst du, dass alle eine riesengroße Liebe für dieses Jahrzehnt haben, also wahrscheinlich auch alle da aufgewachsen sind musikalisch. Dann haben wir so eine klassische Orbison-Nummer, Not Alone Anymore. Das ist ein Paradebeispiel eines Roy Orbison-Schmachtfests.
Der späte Roy Orbison, ja wenige Monate vor seinem Tod, muss man auch sagen, er ist ja am 6. Dezember 88 mit 52 Jahren verstorben, Herzinfarkt. Schade drum.
2 Monate, nachdem das Album von den Traveling Wilburys rausgekommen ist. Was gibt's noch?
Congratulations.
Ja.
Das ist typisch Tom Petty. Es ist so ein bisschen langsamer, fast schon balladesk.
Ja.
Und auch von Tom Petty gesungen. Und an der Stelle kommt wieder die Sache mit den charakteristischen Stimmen, die du vorhin schon genannt hast.
Ja.
Und das macht also dieses Album, machen überhaupt die Songs der Wilburys aus.
Ja. Heading for the Light ist wieder so ein typischer Harrison-Song. Das klingt richtig sehr nach Beatles. Während es noch einen typischen Bob Dylan-Song gibt, und zwar Tweeter and the Monkey Man.
Mhm.
Das ist so ein richtig, das ist so eine, also eigentlich könnte das auch ein Dylan-Solo-Song sein. Das sehe ich eigentlich auch gar nicht auf dem Traveling Wilbury-Album. Das ist wieder so eine Geschichte mit schrulligen Charakteren, Tweeter and the Monkey Man, 2 Verbrecher, die da von einem Undercover-Cop verfolgt werden und dann stirbt der Undercover-Cop aber, weil seine Schwester ihn verrät und so weiter. Also eine klassische Dylan-Geschichte. Man muss dazu sagen, wir hatten sie ja eingangs schon erwähnt, Dylan war damals nicht gerade auf einem Karrierehoch, eher in den Tief. Die 80er waren keine angenehme Zeit für ihn. Also vor allem so ab Mitte der 80er hat er dann mit Alkohol zu kämpfen gehabt. Ich habe aber das Gefühl, dass er sich in der Zeit dann langsam wieder gefangen hat. 89 kam ja dann auch sein Album Oh Mercy raus, was wieder so ein, ich will jetzt nicht sagen Comeback, aber was wieder seit langem eine sehr, sehr gute Platte war in seinem Schaffen. Ja, vielleicht haben ihm die Traveling Wilburys da auch ein kleines Stück geholfen.
Das mag sein, ja.
Ja, End of the Line ist natürlich auch als Single-Auskopplung
ja,
sehr bekannt.
Ja, das war die zweite Single genau nach Handle with Care.
Ja, da war ja, als das Musikvideo gedreht wurde, Roy Orbison schon nicht mehr am Leben. Hm. Er wurde dargestellt in dem Schaukelstuhl, das seine Gitarre stand,
genau, in einem Schaukelstuhl
gewackelt hat, wenn er gesungen hat. Hm. Ich glaube auch ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm tauchte dort auf. Ja, es war natürlich ein herber Schlag für die Traveling Wilburys, weil ich glaube, sie hatten schon größere Pläne und dann ist auf einmal Roy Orbison gestorben, der ja wirklich den Sound der Wilburys sehr veredelt hat, weil er im Vergleich zu den anderen schon einen sehr anderen Gesangsansatz hat.
Richtig, ja? Ich glaube,
Handle with Care wäre ohne ihn, I'm so tired of being lonely. Das wäre nicht vorstellbar gewesen.
Richtig. Und also ich glaube, er hat am höchsten gesungen von allen Beteiligten. Und das plötzliche Ableben von Mr. Orbison gilt ja dann oder diente ja dann auch zur Legendenbildung, warum das zweite Album der Wilburys, das zwei Jahre später kam, Volume 3 hieß.
Und also nicht Volume 2.
Folge 3, genau.
Ja, es gibt verschiedene Theorien. Zählen wir sie mal auf.
Also die erste besagt, dass den Herrschaften das mathematisch einfach zu langweilig war, das zweite Album auch so zu nennen.
Ja.
Und darum haben sie es also Volume 3 benannt.
Spaß quasi.
Ja, genau. Eine weitere Legende besagt, dass bereits Aufnahmen mit Roy Orbison getätigt waren, man aber die aus Pietätsgründen nicht mehr herausbringen wollte, weil er ja gerade eben verstorben war und man dann also zum dritten Album
übergegangen geht.
Und eine andere Theorie besagt, dass Del Shannon im Gespräch war für Roy Orbison. Del Shannon, Runaway, Anfang der 60er, so ein typischer Vertreter der auslaufenden Rock'n'Roll-Generation in Amerika. Und er hat Anfang 1990 Selbstmord begangen und so besagt also die Legende, dass das Album, also mit ihm die Aufnahmen auch aus Pietätsgründen nicht herausgebracht worden. Und dann gibt's noch eine ganz andere Theorie, die halte ich für abwegig, dass also Tom Petty und sein Album Full Moon Fever, das exakt dazwischen fällt, das ist 89 rausgekommen. Und dass das also Volume 2 gewesen ist für die Traveling Wilburys, zumal einige der Musiker, der berühmten Musiker, auch an der Entstehung von Full Moon Fever beteiligt waren.
Ja, halte ich auch für Blödsinn, weil Full Moon Fever ist 87 entstanden. Es ist erst 89 rausgekommen, aber zwei Jahre vorher entstanden, soweit ich weiß. Ja, das offizielle Bandstatement war ja, dass es einfach viel zu viel Druck gab, eine zweite Platte zu veröffentlichen.
Genau, deshalb der haben Erwartungsdruck. Sie gesagt, auch.
Ach, lass gleich die zwei überspringen, wir machen gleich mal die drei.
Ich muss noch eins an der Stelle sagen, auch zur Qualität der Songs, die sind alle recht gut, das sind Platten zum Durchhören, wie wir schon gesagt haben, aber es ist eigentlich nichts, was die Welt aus den Angeln hebt.
Nö.
Und ich glaube, mit diesem Anspruch sind die Herrschaften da auch nicht rangegangen, das war einfach ein reines Jux-Unternehmen, also fünf wirklich hochkarätige, weltberühmteste Herren taten sich einfach zusammen und wollten ein bisschen Spaß haben beim Musizieren. Und ich glaube, unter diesem Aspekt ist das ganze Unternehmen überhaupt zu betrachten.
Ja, vor allem als Freundschaftsunternehmen.
Ja.
Die hatten sich ja teilweise erst in diesem Jahr oder ein Jahr vorher kennengelernt und gemerkt, wir kommen eigentlich gut miteinander klar und dann liegt es bei Musikern auf der Hand, dass man auch mal was zusammen macht. Und sie hatten ja auch nichts zu verlieren. Na, sie konnten ja nur gewinnen und ich glaube, sie haben der Musikwelt schon großen Gefallen getan,
natürlich,
weil es sind schöne Songs dabei entstanden.
Ja.
Klar, nichts Weltbewegendes, aber kann man auch nicht erwarten. Nee. Überhaupt nicht. Wir können ja mal noch über die zweite Platte reden. Da sind noch ein paar schöne Songs drauf. She's My Baby zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist der Opener, der auch auf Single erschienen ist. Hat sich irgendwo unter ferner Liefen platziert, aber das Album war insgesamt nicht so erfolgreich. Aber das ist eigentlich ein schöner Rocker. Also es ist so im Stil, da merkt man wieder den Einfluss ganz besonders von Jeff Lynne.
Ja.
Das erinnert so an Hold On Tight oder Rock'n'Roll Is King vom ELO, vom Rhythmus her.
Ja, ganz genau. Inside Out ist auch noch ein schöner Song. Where Were You This Night und so. Also es ist ein sehr Dylan-dominiertes Album, zumindest was sein Gesang betrifft.
If You Belong To Me, auch typische Dylan-Nummer.
Da sind wir wieder bei der Herangehensweise, dass Harrison erstmal alle fünf Musiker, alle vier Musiker waren es ja dann bloß noch, die den Liedgesang hat einsingen lassen und dann hat er sich im Nachhinein entschieden, wer letzten Endes auf dem Album landet und er fand Dylan immer am besten. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu sehr Dylan-Fan gewesen. Ich glaube, die anderen hätten den Job auch gut gemacht. Aber auf der anderen Seite, ich mag Dylans Stimme ja auch. Seine gewöhnungsbedürftige Stimme. Er tut den Songs schon gut. Es geht schon sehr in die Richtung vom ersten Album. Es ist vielleicht ein kleines bisschen feiner ausgearbeitet. Es ist nicht in einer ganz so stressigen Situation entstanden. Aber besonders viel Zeit hatten sie auch nicht, weil Dylan dann schon wieder auf seine Never-Ending-Tour musste, die ja bis heute andauert. Ja.
Ja, und
für
dann
ihn war es ja auch so ein Nebenbei-Projekt.
Ja, natürlich. Der Wilbury Twist zum Abschied, auch ganz bekannt. Das ist eigentlich auch so eine der legendären Nummern, die immer angeführt wird, wenn man über die Wilburys spricht.
Ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass auf der letzten Platte sie sich komplett anderen Namen gegeben hatten. Also aus Lucky Wilbury oder The Boo Wilbury.
Ja, genau.
Neue Spike, Vornamen. Clayton und Muddy Wilbury. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die dann allerdings auch zu Ende gegangen ist. Eher versandet, würde ich sagen.
Versandet ist richtig, weil das Album eigentlich das zweite oder das dritte, also das sogenannte dritte, kein sensationeller Erfolg mehr gewesen ist. Hat sich alles irgendwo im Mittelfeld platziert. Also das erste Album war, glaube ich, auf Platz 3 in den USA als höchste Notierung. Es hat Gold und Platin eingefahren, auch durch Langzeitnotierung in anderen Ländern. Und das war beim nächsten Album dann schon nicht mehr gegeben.
Ja, es gab immer mal wieder die Idee, mal eine Tournee zusammen zu machen.
Ja.
Hat dann natürlich aus terminlichen Gründen nicht geklappt, weil, wie gesagt, vor allem Dylan immer sehr beschäftigt ist mit Touren. Dann hatten alle weitere Projekte und mittlerweile leben ja auch bloß noch zwei von den Traveling Wilburys. Dylan
und Jeff Lynne. Jeff Lynne, genau, die beiden, alle anderen verstorben inzwischen, ja. Also fünf singende Multimillionäre, die zusammen was auf die Beine brachten und es ist richtig brauchbare Musik dabei rausgekommen. Ich glaube, Supergroup muss man nicht mehr groß definieren. Das ist also Ausdruck für eine Band, wo alle anderen Mitglieder bereits schon erfolgreich waren und mehr oder weniger in aller Munde waren oder sind. Genau, es gibt vielleicht noch eine Konkurrenzband, mit der sie zumindest, was die Berühmtheit anbelangt, so um die Krone kämpften. Das war die Band Asia, die seit 1982 sehr erfolgreich waren. Also das waren Leute von den Buggles, von Yes, die da gespielt haben.
King Crimson.
Von King Crimson, von Toto. Ja. Aber mit den Traveling Wilburys konnten die auch nicht mithalten.
Nee, es ist auch ein anderer Ansatz gewesen. Das ist ja so richtiger 80er Jahre Hard Rock.
Und ich würde auch die Benefizprojekte, also Band Aid, USA for Africa, das sind eigentlich keine Supergroups in der Definition. Das waren All-Star-Ensembles, die sich einmalig für den guten Zweck zusammengetan haben.
Ich muss auch ehrlich sagen, immer wenn ich sowas höre mit Supergroup und da tun sich von der und der Band mehrere Musiker zusammen, da habe ich immer das Gefühl, die Befürchtung, da kommt Grütze bei raus. Also von daher haben die Traveling Wilburys schon wirklich alles richtig gemacht, indem sie einfach solide oder zwei solide Alben abgeliefert haben.
Ja, und auch das Marketing technisch eben gut gehandelt haben, also mit den Fantasienamen und so weiter. Also die haben die Sache auch nicht allzu groß angehängt jetzt.
Es ist eine coole Band gewesen. Wie immer gibt's hier in der Beschreibung dieser Podcast-Folge die Songempfehlungen. Aber ich würde empfehlen, einfach mal alle durchzuhören. Das schadet überhaupt nichts. Es hört sich wunderbar durch und es macht einfach Spaß. Ja. Es macht Spaß. Vor allem, wenn man auch bloß einen der beteiligten Musiker mag. Es lohnt sich auf jeden Fall. So viel zu den Traveling Wilburys. Ja. Lieber Lutz, hab wie immer vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Ja, und ihr bleibt bitte schön gesund. Bleibt uns schön gewogen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.